NDR Info. Themen des Tages.
Mit Peter Mücke am Mikrofon einen schönen guten Wahlabend. Die Themen des Tages heute natürlich ganz im Zeichen der Bundestagswahl. Die Wahllokale haben noch eine knappe halbe Stunde geöffnet. Wenn Sie also Ihre Stimme noch nicht abgegeben haben, dann wird es höchste Zeit. Bis unsere große gemeinsame Sondersendung der ARD-Infoprogramme Punkt 17.55 Uhr hier beginnt, bringen wir Sie nochmal auf den aktuellen Stand mit allem, was Sie wissen müssen. Kurz vor der Sendung habe ich mit unserer Hauptstadtkorrespondentin Eva Ellermann gesprochen. Erste Frage an Sie, ob man denn schon sagen kann, wie hoch die Wahlbeteiligung ausgefallen ist.
Also die war auf jeden Fall heute Mittag schon recht ordentlich. Die Bundeswahlleiterin Ruth Brandt hat gesagt, dass um 14 Uhr etwa 52% der Wahlberechtigten ihre Stimme in einem Wahllokal abgegeben haben. Sie wollte jetzt keinen direkten Vergleich zu 2021 ziehen, sagt aber, so viele Stimmabgaben um diese Uhrzeit an den Urnen, das ist schon ein hoher Wert. Und das ist auch das, was wir aus den Bundesländern von den Landeswahlleitern lesen, dass insgesamt die Wahlbeteiligung doch ganz gut aussieht, dass eben viele Leute in die Wahllokale gegangen sind. Wahrscheinlich wird die Zahl der Briefwählerinnen und Briefwähler dafür etwas geringer sein als beim letzten Mal. Aber da müssen wir uns eben dran erinnern, dass 2021 ja auch noch ein Corona-Jahr war, als wir die letzte Bundestagswahl hatten.
Jetzt gab es in den Umfragen vorher immer eine hohe Zahl an Unentschlossenen, die sich noch nicht entschieden hatten, wie sie am Ende oder wo sie am Ende ihr Kreuz machen, die sich das bis zuletzt offen gehalten haben. Welche Rolle spielen die denn?
Na, die spielen schon eine große Rolle, weil es ist tatsächlich so, dass rund 25% der Wählerinnen und Wähler relativ spontan entscheiden, wen sie denn wählen, wem sie ihre Stimme geben. Und das kann tatsächlich auch erst in der Wahlkabine passieren. Deswegen muss man einfach sehen, das kann schon sein, dass das den einen oder anderen Prozentpunkt verrückt. Es ist eben auch so, das sagen die Meinungsforschungsinstitute, dass es nicht mehr diese Parteibindung gibt, die wir früher mal hatten. Viele Menschen entscheiden sich bei der einen Wahl so, bei der anderen Wahl anders. Also das ist durchaus ein Faktor, der eine Rolle spielen kann.
Wir bewegen uns jetzt natürlich auf dem Feld der Vermutung ein bisschen, aber die Umfragen sahen eigentlich so aus, als ist der Regierungswechsel im Prinzip schon so gut wie sicher, als würde es ein Kanzler Scholz nicht nochmal schaffen. Kann es da nochmal die ganz große Überraschung geben bei der Prognose um 18 Uhr und bei den Hochrechnungen später?
Die ganz große Überraschung, also dass alles über den Haufen geworfen wird, was wir aus den Umfragen in den letzten Monaten so gesehen haben, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber es kommt eben darauf an, es kann schon noch Überraschungen geben. Es kommt darauf an, wie viele Parteien letztlich in den Bundestag einziehen. Und wir haben ja mindestens zwei Wackelkandidaten, FDP und das Bündnis Sarah Wagenknecht, bei denen es eng werden könnte, dass sie über die 5%-Hürde kommen. Bei der Linken sah es zuletzt so aus, als würde sie es schaffen. Da gab es noch mal so einen kleinen Boom in den letzten Wochen. Aber wie leicht oder wie schwer eine Regierungsbildung wird, das hängt davon ab, wie viele Parteien letztlich in den Bundestag kommen. Und es ist ja so, der Wahlsieger oder auch diejenige Partei, die die meisten Stimmen bekommen hat, hat ja nicht ein Recht darauf, den Kanzler zu stellen oder eine Regierung zu bilden, sondern eben die Partei, die eine Regierung zustande bringt. Es könnte interessant werden.
Gab es ja durchaus auch schon in der deutschen Geschichte. Es gibt ja immer wieder die Warnung vor Desinformation aus dem Ausland. Einzelne Fälle sind bekannt geworden. War das rückblickend auf den Wahlkampf ein massives Problem? Kann man das sagen?
Das muss man sich ja noch analysieren, aber wir wissen ja, das war ja auch schon vorher bekannt bei vorherigen Wahlen, dass russische Trolle oder dass Bots über soziale Medien versuchen, Einfluss zu nehmen. Was aber bei dieser Bundestagswahl wirklich eklatant auffällig war und auch wirklich neu ist, dass die USA sich versucht haben, so einzumischen in unsere Bundestagswahl. Also, dass US-Tech-Milliardär Elon Musk massiv Stimmung macht auf seiner Plattform X für die AfD. Das ist neu. Auch, dass US-Präsident Trump sich einmischt in die deutsche Bundestagswahl. Das haben wir so noch nicht erlebt. Mal gucken, was das für Auswirkungen hat.
Jetzt gab es in den vergangenen Tagen Klagen von vielen Deutschen, die im Ausland leben und ihre Wahlunterlagen nicht angekommen sind oder zu spät angekommen sind, was sicherlich auch damit zu tun hat, dass es ja eine vorgezogene Bundestagswahl war und eben die Vorlauffristen entsprechend kurz waren. Kann das Auswirkungen auf das Ergebnis der Bundestagswahl haben oder sind die Fallzahlen dann doch so gering, dass man das vernachlässigen kann?
Ja, tatsächlich ist es so, dass im Verhältnis zur Gesamtzahl der Wählerinnen und Wähler die Menschen, die im Ausland registriert sind, doch nicht so einen großen Ausschlag machen können. Also rund 59 Millionen Wählerinnen und Wähler hier in Deutschland waren ja heute zur Wahl aufgerufen und im Ausland sind gut 200.000 Deutsche registriert als Wählerinnen und Wähler. Das heißt, da sieht man schon die Dimension, dass es am Ende wahrscheinlich zumindest keinen Ausschlag geben kann, dass jetzt der ein oder andere Wahlbrief aus dem Ausland nicht mehr rechtzeitig hier angekommen ist.
Informationen und Einschätzungen von meiner Kollegin Eva Ellermann aus unserem Hauptstadtstudio. Infratest DIMAP, das ist das Meinungsforschungsinstitut, das uns heute Abend und die ganze Nacht die ARD mit Zahlen versorgen wird, mit Prognosen, mit Hochrechnungen im Radio und im Fernsehen. Charlotte Voss beobachtet für uns diese Zahlen. Vor der Sendung habe ich mit ihr gesprochen und sie gefragt, wann wir denn mit ersten belastbaren Hochrechnungen rechnen können und was die unterscheidet von der Prognose um 18 Uhr, auf die wir alle warten.
Also wir rechnen mit der ersten Hochrechnung, die belastbar ist, spätestens bis 18.40 Uhr oder Viertel vor sieben, so um den Dreh. Und bei den Hochrechnungen ist das Wesentliche, dass schon deutlich mehr Nachwahlbefragungen und auch die ersten Auszählungen aus den Wahlkreisen drin sind. Die 18-Uhr-Prognose, die basiert noch mehr auf den ersten Nachwahlbefragungen und berücksichtigt auch schon die Briefwähler.
Wie groß war denn das Interesse an dieser Wahl? Also wie war im Laufe des Tages die Wahlbeteiligung?
Grundsätzlich muss man sagen, liegt die Wahlbeteiligung schon etwas höher als bei den vergangenen, bei der vergangenen Bundestagswahl. Bis 14 Uhr lag sie bei 52%, und das ist schon deutlich mehr als 2021. Da lag sie bis 14 Uhr bei 36,5%. Und was die Infratest, die MAP-Meinungsforscher aber auch festgestellt haben für die vergangenen Wahlen, also alle drei vergangenen drei Bundestagswahlen, gab es immer eine kontinuierlich steigende Wählerbeteiligung.
Wo sollen wir denn ganz genau hingucken? Also für wen könnte es beispielsweise knapp werden bei dieser Wahl?
Das haben ja so die letzten Umfragen vor den Wahlen schon immer ergeben von den Meinungsforschern. Da richtet sich der Blick auf die kleineren Parteien und die Frage ist, wer nimmt die 5%-Hürde? Im letzten ARD-Deutschland-Trend, der letzten Abfrage nach den Wahlabsichten vor 10 Tagen, da hatte die Linke so 6% in Aussicht, das BSW 4,5%, die FDP lag damals bei 4%. Und das ist natürlich auch entscheidend, welche Koalitionsmöglichkeiten es dann eigentlich gibt. Also das Abschneiden der Kleinparteien, das wird sehr entscheidend sein.
Mhm. Fragen denn die Meinungsforscher auch so Sachen wie Wunschkoalition der Menschen ab? Das muss ja am Ende noch nicht mal mit der Entscheidung der Parteien identisch sein.
Ja, das ist durchaus möglich, dass ja Wunsch und Wirklichkeit dann weit auseinander liegen könnten. Und das wird abgefragt und im Vorfeld der Abstimmung basierend eben auf dem ARD-Deutschland-Trend, der ja die Union weit vorne sah. Da war ganz klar, dass die meisten Wähler, ein Drittel aller Wahlberechtigten, sich eine Koalition mit der SPD dann gewünscht hätten, wenn das Ergebnis denn so käme. Aber wie gesagt, das war ein Stimmungsbild vor 10 Tagen. Es gibt auch heute noch mal ganz konkrete Nachfragen dazu.
Was hat Infratest denn als entscheidende Themen der Wahl für die Menschen ausgemacht?
In den Vordergrund gerückt haben sich eigentlich so zwei Themen wohl in den vergangenen Wochen: Migration und auch, sagen wir mal grob gesagt, Lebenshaltungskosten. Die sind weit oben. Bei der vergangenen Wahl war ja das große Thema Klima, Klimaschutz. Das ist immer noch ein großes Thema, aber deutlich im Ranking nach hinten gerutscht.
Wie kommen denn die Zahlen zustande? Also wie wird zum Beispiel diese sogenannte Wählerwanderung ermittelt und vor allen Dingen, was sagt sie uns?
Ja, das hat eigentlich sowas, man stellt sich das ganz klassisch tatsächlich vor. Also zwischen Flensburg und Garmisch-Partenkirchen stehen die Meinungsforscher wirklich vor den Wahllokalen und fragen dann die Menschen, die rauskommen, wie haben sie denn eigentlich gewählt, nehmen das Alter auf, das Geschlecht, das ist so die erste Abfrage. Und dann gibt es aber noch deutlich dezidiertere Fragebögen. Da geht es dann um das Einkommen, um den Bildungsstand. Wie haben sie eigentlich bei der Wahl letztes Mal abgestimmt? Und daraus ergibt sich dann so langsam, aha, welche Partei hat denn eigentlich bei wem unter Umständen zugelegt? Wer konnte bei welcher Partei den Wähler vielleicht abluchsen? So ergibt sich dieses Bild der sogenannten Wählerwanderung.
Um 18 Uhr gibt's die Prognose, 18:45 dann die ersten belastbaren Hochrechnungen. Und wann gibt es das vorläufige amtliche Endergebnis, was dann ja am Ende entscheidend sein wird?
Also offiziell heißt es so ja morgen früh um 5. Aber da ist so ein bisschen die Frage, gut, wie klar schneiden die Parteien ab? Möglicherweise gibt sich ja schon sehr schnell ein sehr deutliches Bild, je nachdem eben, wie das Votum für die Parteien ausfällt, wie viele Parteien auch in den Bundestag kommen.
Informationen von Charlotte Voss. Deutschland wählt. Und hier auf NDR Info verpassen Sie nichts. Gleich um kurz vor sechs beginnt die gemeinschaftliche Sondersendung der ARD Infowählen. Die wird von Andrea Oster beim Westdeutschen Rundfunk moderiert. 4 Stunden Wahlsondersendung. Mein Kollege Andreas Sperling hat vor dieser Sendung mit Andrea Oster gesprochen. Und er wollte wissen, was das Publikum heute Abend erwartet.
Ja, das wird wirklich ein Mammutprogramm. Aber es wird, glaube ich, super spannend. Also wir haben alles in der Sendung, was wichtig ist. Die Prognose natürlich. Natürlich um 18 Uhr Hochrechnung, Analysen, Wählerbewegungen. Wir sind bei den Wahlpartys der Parteien, da sind unsere Reporter. Wir haben natürlich Politiker und Politikerinnen im Gespräch von allen Parteien, die im Bundestag sind und auch wieder rein möchten natürlich. Wenn die Wahlsieger auftreten oder vielleicht auch die Wahlverlierer und sagen oder die ersten Reaktionen zeigen und vielleicht gibt es ja auch Rücktritte, man weiß ja nie, was an so einem Abend passiert, dann werden wir auch live dabei sein. Aber wir haben das Ganze noch so ein bisschen gemixt und das finde ich immer sehr schön. Also wir waren vor der Wahl auch in verschiedenen Wahlkreisen in ganz Deutschland, weil wir senden ja für ganz Deutschland heute Abend. Also wir waren in Thüringen in einem Wahlkreis, wir waren in Rheinland-Pfalz im Ruhrgebiet, aber auch zum Beispiel in Nordfriesland. Und das sind alles besondere Wahlkreise und haben so ein bisschen nach der Stimmung gefragt.
Es wird spannend, hast du schon gesagt. Was ist denn für dich selbst das Spannende an diesem Wahlabend? Also es geht ja über die Frage, wer wird Kanzler hinaus?
Ja, definitiv. Also vorher ist ganz viel spannend. Also ich würde mal sagen, das fängt an bei der Frage, wird die CDU einen deutlichen Sieg haben? Oder wird das so ein Naja-Sieg, wenn da vielleicht keine 30 steht? Aber das Spannendste ist natürlich, welche Partei kommt über die 5%-Hürde? Denn das ist ja die Frage aller Fragen dann für die Koalition. Oder wer wird nächste Bundesregierung sein?
Wer hilft denn dabei, diesen Wahlausgang heute Abend zu analysieren, zu bewerten, ihn einzuordnen?
Heute Abend wird Oliver Lemke bei mir im Studio sein. Und das finde ich ganz toll. Das ist ein Politikwissenschaftler von der Universität Bochum, der aber auch vorher in Jena, da hat er promoviert und Erfurt und Leipzig gearbeitet hat. Also da wir ja heute für alle senden, Ost- und Westdeutschland, brauchen wir auch jemand, der Ost- und Westdeutschland sehr genau kennt. Und der wird das für uns einordnen dann.
Wie ist denn sichergestellt, dass wir immer die aktuellen Zahlen im Programm haben, dass es also auch immer pünktlich die aktuellen Hochrechnungen gibt und natürlich um 18 Uhr die Prognose?
Ja, das Hochamt einer Wahlsendung, würde ich mal sagen, ist es Punkt 18 Uhr, die ersten Zahlen zu haben und zwar auf dem Sender, auf die Sekunde genau. Und das wird auch heute Abend definitiv so sein. Mein Kollege oder unser Kollege Markus Sambale im Hauptstadtstudio, der ist derjenige heute Abend, der uns den Abend über mit aktuellen Zahlen versorgt. Mit der Prognose um 18 Uhr, wie gesagt, dann die erste Hochrechnung, die kommt wahrscheinlich so 30, 40 Minuten später, also 6:30, 6:40 rechnen wir damit. Bisschen später gibt es dann auch Wählerwanderungen und die ersten Wahlkreise werden ausgezählt. Also das werden wir im Griff haben, da bin ich mir sicher.
So eine Mammutsendung, die stemmt man ja nicht alleine. Wie viele Kolleginnen und Kollegen sind da für die Sendung bei euch im Einsatz? In der Redaktion natürlich auch als Reporter draußen.
Ja, wie viel Zeit haben wir für dieses Gespräch?
Die Liste ist sehr lang.
Ja, wir arbeiten ja schon seit Wochen an dieser Sendung. Das muss ja von langer Hand geplant werden. Interviewpartner angefragt, gar nicht so einfach manchmal. Reporter müssen gucken, wo sie sind an dem Abend und mit wem sie sprechen. Die Technik ist ein Riesending bei so einer Sendung. Mit so vielen Live-Schalten und kurzfristigen Änderungen. Die Kollegen haben diese Woche schon einige Szenarien technisch durchgespielt. Wir sind hier im Sendezentrum. Ich schätze mal so 10, 15 Personen live an dieser Sendung beteiligt werden, vielleicht so 20, 25 sein. Und da sind die Leute natürlich noch nicht mitgezählt, die schon im Vorfeld tätig waren und Beiträge und alles gemacht haben.
Heute Abend also ab 17.55 Uhr die Wahl-Sondersendung zur Bundestagswahl. Die geht dann bis 22 Uhr und kommt vom Westdeutschen Rundfunk. Und anschließend übernehmen wir dann von NDR Info mit der ARD Infonacht wieder, wo natürlich der Ausgang der Bundestagswahl auch das Hauptthema sein wird. Für alle, die unterwegs sind, gibt es einen Livestream auch in der ARD Audiothek unter dem Titel 11KM Spezial. Finden Sie das digitale Gemeinschaftsangebot der ARD Infowellen zur Bundestagswahl. Kaum ist die Bundestagswahl vorbei, steht in Norddeutschland die nächste Entscheidung an. Am kommenden Sonntag wird in Hamburg gewählt. Es geht um die Zusammensetzung der Bürgerschaft und es geht um die Frage, ob Rot-Grün weitermachen kann oder ob andere Konstellationen ins Spiel kommen. Über die zeitliche Nähe dieser beiden Wahlen, Bundestagswahl und Hamburgwahl, hat Andreas Sperling mit Professor Kai-Uwe Schnapp gesprochen. Er ist Politikwissenschaftler an der Uni Hamburg. Hat der Hamburger Senat denn gut daran getan, abgesehen von rechtlichen Fragen, die Wahl in der Hansestadt nicht auf den Termin der Bundestagswahl vorzuziehen?
Nach meiner Wahrnehmung macht das in der jetzigen Situation tatsächlich keinen großen Unterschied. Das, was man am meisten befürchten müsste, wenn eine Landtagswahl, und die Bürgerschaftswahl ist ja bundesweit gesehen eine Landtagswahl, wenn eine Landtagswahl direkt nach einer Bundestagswahl stattfindet, dass die Wahlbeteiligung deutlich zurückgeht. In der gegenwärtigen hochpolitisierten Situation, also wo auch wirklich alle Wählerinnen und Wähler stark mobilisiert sind, wird es auf die Wahlbeteiligung, glaube ich, so gut wie keinen Effekt haben. Und insofern könnte man sagen, es war auch vor dem Hintergrund okay, alles so zu lassen, abgesehen von den rechtlichen Gründen, von denen Sie gerade sprachen.
Ja. Glauben Sie denn, dass die Hamburger SPD bei einer Wahl an diesem Sonntag mit der Bundestagswahl, dass die unter den schlechten Werten der Bundespartei gelitten hätte?
Da macht es nach meiner Kenntnis der Situation keinen großen Unterschied, ob das am gleichen Tag ist oder ob das eine Woche später ist. Und wir sehen in Hamburg immer einen deutlichen Unterschied in der Wahlentscheidung für die SPD, wenn es eine Bundestagswahl ist und wenn es eine Landtagswahl ist oder eben eine Bürgerschaftswahl. Und was wir eben auch sehen, die SPD hat ja gegenüber der letzten Wahl durchaus, wenn wir in die Umfragen schauen, deutlich an Stimmen eingebüßt. Das ist der Bundeseffekt, dass sie überhaupt deutlich nachgelassen hat. Gleichzeitig ist aber eben der Hamburg-Effekt, dass sie in Hamburg die SPD deutlich stärker dasteht.
Und die CDU in Hamburg, die liegt zwar immer noch abgeschlagen hinten, hat aber ja trotzdem zugelegt. Ist auch das der Bundeseffekt?
Das würde ich so sehen. Also das Zulegen bei der CDU, die Abnahme bei der SPD, die haben mit bundespolitischen Trends zu tun. Sicherlich hat die CDU hier auch versucht, wieder ein bisschen Boden gut zu machen. Aber das, was da an Bewegung passiert, geht nach meiner Wahrnehmung sehr stark auf bundespolitische Trends zurück. Und es wird aber für die CDU auch jetzt nicht der Effekt eintreten, dass, weil die CDU im Bund so gut dasteht, dass sie hier plötzlich die Mehrheitspartei sein wird. Also das ist aus meiner Sicht ausgeschlossen.
Woran liegt das denn eigentlich, dass in Hamburg die politischen Uhren doch etwas anders gehen als im Bund? Also Hamburg ist ja zum Beispiel seit jeher eine Hochburg der SPD.
Ja. Also das hat natürlich zum einen den Grund, Hamburg ist eine große Stadt, eine Großstadt, eine Metropole mit der entsprechenden Wirtschaftsstruktur, mit den entsprechenden Berufen und so weiter. Das heißt, Hamburg weicht im Durchschnitt natürlich schon erstmal von der Bundesrepublik ab und das sorgt für ein eigenständiges Wahlverhalten oder für ein Wahlverhalten, das abweicht von dem Wahlverhalten im Bund. Hinzu kommt, dass die SPD in Hamburg nach geteilter Meinung deutlich weiter in der politischen Mitte steht, vielleicht auch sogar etwas mehr über die politische Mitte hinausragt als die Bundes-SPD, was dazu führt, dass Hamburgerinnen und Hamburger, die sich etwas rechts der Mitte verorten, durchaus kein Problem haben, hier die SPD zu wählen, sodass die SPD eben auch sehr stark sein kann und dass es für die CDU auch schwerer wird, überhaupt einen guten Platz im Wählerspektrum zu finden.
Wie bewerten Sie denn den Wahlkampf in Hamburg? Wie lebendig, wie kontrovers oder auch wie personenorientiert läuft der? Man kann natürlich auch anders fragen, wie sehr steht der im Schatten der Bundestagswahl? Denn manchmal weiß man gar nicht, welche Plakate jetzt für die Bundestagswahl werben und welche für die Hamburgwahl.
Also auf dieser Ebene, auf der visuellen Ebene, stimme ich Ihnen voll zu. Da auseinanderzuhalten, welches Plakat, welche Wahl meint, ist manchmal recht schwer, außer bei den Spitzenkandidatinnen. Ansonsten habe ich aber den Eindruck, dass der Wahlkampf doch relativ stark auch inhaltlich geführt wurde über die Themen, die in der Stadt auch bewegen oder die zum Teil auch aufregen. Das Verkehrsthema natürlich, das Thema Wohnungsbau und Mieten, die Frage, wie geht es der Hamburger Wirtschaft, was kann getan werden, um den Wirtschaftsstandort Hamburg auch wieder zu befördern. Also ich habe das schon als relativ stark auch inhaltlichen Wahlkampf wahrgenommen.
Kai-Uwe Schnapp, er ist Professor für Politikwissenschaft an der Universität in Hamburg. So ein Wahlkampf mutet ja nicht nur Wahlkämpfern einiges zu, sondern auch den Wählerinnen und Wählern. Werbung, Plakate, Reden, Interviews, Fernsehduelle ohne Ende. Der Verband der Redenschreiber hat sich in den zurückliegenden Wochen mit der Kunst der politischen Rede beschäftigt und er hat Wahlkampfreden analysiert. Während einige Spitzenkandidaten mit rhetorischer Stärke überzeugten, blieb insbesondere ein Kandidat hinter den Erwartungen zurück. Dietrich Karl Meurer verrät, um wen es sich handelt.
Reden, reden, reden. Was Politiker im Wahlkampf eben so tun. Das analysiert seit 2009 der Verband der Redenschreiber deutscher Sprache. Genauer die Rhetorik der Spitzenkandidatinnen und Kandidaten. Unter die Lupe genommen werden zum Beispiel Aufbau der Reden, Argumentation und Vortragsweise. Dieses Mal gab es wohl keinen klaren Sieger.
Wir sind weder enttäuscht noch begeistert,
sagt Peter Sprong, der Präsident des Redenschreiberverbands. Niemand habe mit seinen Reden Hirne und Herzen der Wähler gleichermaßen erobert. Bleiben einzelne Reden in Erinnerung?
In fast allen Fällen war die Antwort nein, eher nicht.
Dennoch, drei Kandidaten haben einen positiven Eindruck hinterlassen, mit emotionalen, mitreißenden und gut aufgebauten Reden. Christian Lindner, FDP, Sarah Wagenknecht, BSW und Friedrich Merz von der Union.
Es gibt keine Zusammenarbeit, es gibt keine Duldung, es gibt keine Minderheitsregierung.
Euer Zorn ehrt uns und euer Hass spornt uns an.
Die entscheidende Frage ist Freiheit oder Staat.
Die drei sind den Redenschreibern positiv aufgefallen, weil sie gut frei reden können.
Das bedeutet, dass man auch, wenn sie frei vortragen, noch einen roten Faden erkennen kann. Dass sie sich nicht verhaspeln, dass sie nicht beim Reden so viel nachdenken, dass sie selber nicht mehr wissen, was sie eigentlich gerade sagen wollten.
Für Aufmerksamkeit und Gehör habe Alice Weidel gesorgt.
Wenn es dann Remigration heißen soll, dann heißt es eben Remigration.
Dieser Satz und auch die Formulierung Windmühlen der Schande aus derselben Rede dürften den Wahlkampf überdauern, meint der Präsident des Redenschreiberverbands.
Hier ist es ohne Zweifel so, dass sie da Sprachbilder und Ausdrucksformen gefunden hat, die tatsächlich das Potenzial haben, uns noch länger im Gedächtnis zu bleiben und uns noch länger zu beschäftigen.
Während Robert Habeck von den Grünen betont, mit verstehbarer Wortwahl vor allem in Digitalformaten Nähe aufgebaut habe, überraschte Heidi Reichinek von der Linken mit einer klassischen Rede im Bundestag.
Gebt nicht auf, sondern wehrt euch. Leistet Widerstand gegen den Faschismus in dem Land. Auf die Barrikaden!
Die Rede wurde millionenfach im Netz geklickt und geteilt, erklärt Peter Sprong.
Der Punkt war, dass sie ihre Emotionalität zur Verfügung gestellt hat und dass diejenigen, die ihr zugehört haben, einen Eindruck größter Authentizität hatten.
Statt Emotionalität beobachteten die Redenanalysten bei SPD-Mann Olaf Scholz eher Nüchternheit.
Ja, jetzt wird bald in Deutschland gewählt, die Bürgerinnen und Bürger haben zu entscheiden und das ist gut so.
Die Analyse des Redenschreiberverbands kommt zu dem Schluss, Scholz ließ Chancen verstreichen.
Weil er seiner Rede nicht ein durchgehendes Motiv verleiht und darauf einen durchgehenden dramaturgischen Faden aufbaut.
Sprongs Fazit, die Reden der Spitzenkandidaten waren 2025 kantiger und emotionaler als bei früheren Wahlkämpfen.